Hochverehrte Damen, werte Herren, schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserem drittletzten Vortrag in der Reihe, wie wir uns und die Welt erzählen. Mein Name ist Volker Friedrich, ich bin Professor für Schreiben und Rhetorik an dieser Hochschule und vergnüge mich damit, für Sie diese Vortragsreihen zu organisieren. Wir sind mittlerweile in der 24. Folge. Wenn Sie interessiert, was bisher geschah, aus diesem Semester werden Sie die Vortragsaufnahmen erst irgendwann im nächsten Semester online finden, aber die der 23 vorhergegangenen Vortragsreihen, in der ersten haben wir, glaube ich, nicht so viel aufgenommen, aber ab da dann konsequent. Diese Aufnahmen finden Sie im Internet. Unsere Hochschule hat einen neuen Internetauftritt, das heißt, diese wunderschöne Adresse, die hier drin steht, in dem netten kleinen Faltkärtchen zu dieser Vortragsreihe, kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Womöglich ist das mittlerweile umgeleitet und es funktioniert. Wir haben darauf hingewiesen, weil in diesen Runden manchmal in den letzten Wochen im Dezember moniert wurde, man fände das ja nicht mehr. Also wir haben darum gebeten, dass es umgeleitet wird und Sie mit dieser Adresse dann auch wieder an den richtigen Ort kommen. Ich kann Ihnen allerdings jetzt nicht sagen, ob das schon eingerichtet ist oder nicht. Falls je nein, dann recherchieren Sie einfach ein bisschen nach diesen Vortragsreihen auf diesen neuen, schicken Internetauftritt und Sie werden irgendwann fündig. Spätestens wenn Sie bei den Studiengängen Kommunikationsdesign suchen, dann finden Sie es. Soweit dazu. Wir haben den ersten Vortrag in diesem Jahr, in das Sie hoffentlich gut gekommen sind. Und wir starten hier bewährt mit einem altbekannten Gast unserer Vortragsreihe, mit Harald Kirchner. Diejenigen von Ihnen, die zu den Generationen gehören, die hin und wieder in dieses Gerät ohne Tastatur schauen, und ich meine jetzt nicht ein Tablet-Computer, sondern ich meine das, was man mit Fernsehen verbindet. Also diejenigen, die von Ihnen noch ins Fernsehen schauen, die kennen vielleicht Harald Kirchner, weil er da drin ist, also jetzt gerade nicht, aber hin und wieder ist er im Fernsehen zu sehen. Er hat lange Zeit vormals Süddeutschen Rundfunk, dann Südwestrundfunk heute, in den politischen Nachrichten gewirkt, bei einer Sendung, die immer anders hieß, als ich es gerade gesagt habe. Also sie hieß mal Landesschau aktuell, wenn ich mir das gemerkt habe, dann hieß es aber Baden-Württemberg aktuell oder Landesschau. Oder also aktuelle Nachrichten hat Harald Kirchner lange Zeit für das dritte hiesige Fernsehprogramm der ARD gemacht. Daher kennen Sie ihn womöglich, ausgewiesener Verkehrsexperte des Südwestrundfunks. Diejenigen von Ihnen, die womöglich verfolgt haben, die Diskussionen über Stuttgart 21 werden, den einen oder anderen ARD-Brennpunkt vielleicht gesehen haben, an denen er mitgewirkt hat, und die eine und andere Sendung natürlich in den aktuellen Programmen. Harald Kirchner hat studiert, Philosophie, Germanistik, hat eine Redakteursausbildung gemacht, zuerst beim Hörfunk und landet dann eben beim Fernsehen. Mittlerweile ist er nicht mehr primär bei der aktuellen Berichterstattung, sondern ist jetzt Redaktionsleiter für die Sendung, die vielen von Ihnen vielleicht auch bekannt ist, die sich Eisenbahnromantik nennt. Er hat trotz Stuttgart 21 den romantischen Zugang nicht verloren zur Eisenbahn und betreut diesen Bereich und ist dort nicht nur der Redaktionsleiter, sondern jemand, der seit langer Zeit auch immer wieder mit Reisereportagen und Dokumentationen präsent war, die dann auch nicht nur in Anführungszeichen vom Südwestrundfunk ausgestrahlt worden sind, sondern beispielsweise auf Arte oder Dreisat auch zu sehen waren, wenn ich das richtig weiß. So, Harald Kirchner war schon öfter da. Wenn Sie also in dem Archiv hier, dem Online-Archiv, recherchieren, werden Sie weitere Vorträge von ihm finden. Aber heute wird er uns erzählen, wie Geschichten im Fernsehen erzählt werden. Und darauf sind wir sehr gespannt. Sie können im Anschluss wieder ins Gespräch mit uns kommen und Fragen stellen. Aber jetzt erst einmal freuen wir uns auf das, was Harald Kirchner uns zu sagen hat. Viel Vergnügen bei seinem Vortrag.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie zum Zuhören und teilweise ein bisschen auch zum Zuschauen gekommen sind. Es gibt ja kaum Menschen, die nicht Fernsehen, und das Fernsehen ist trotz Internet nach wie vor eines der wichtigsten Medien. Allerdings ist den meisten Menschen die Art und Weise, wie Fernsehen gemacht wird, weitestgehend unbekannt. Immerhin halten mehr als 70% der Deutschen das öffentlich-rechtliche Fernsehen für glaubwürdig. Das ist ein höherer Wert als der für Tageszeitungen, exklusive Boulevardmedien, also die richtig ordentlichen Zeitungen. Da sind wir fast glaubwürdiger, also laut Umfragen. Das private Fernsehen genießt nur einen Ruf von 31%, die ihnen vertrauen. Also insofern haben wir eine relativ große Basis dafür, was wir machen. Das Vertrauen ist groß. Umso verblüffender ist, dass die Leute eigentlich gar nicht wissen, wie das Medium funktioniert. Wird auch nirgendwo groß unterrichtet. Ich meine, warum muss man das auch tun? Man kann beurteilen, ob einem eine Suppe schmeckt, auch wenn man sie nicht kochen kann. Aber hilfreich ist es natürlich schon, wenn man es weiß. Als politischer Journalist habe ich da mal eine jetzt recht kuriose Erfahrung gemacht. Und zwar sollte ich einen O-Ton holen beim Minister damals, schon lange her. Ein O-Ton, in unserem Jargon der Originalton, also ein Statement zu irgendeinem bestimmten Thema. Es läuft für gewöhnlich so ab: wenn es aktuell und wichtig ist, ruft man im Ministerium an. Hätte der Minister in den nächsten 2 Stunden Zeit, wenn es wichtig ist, hat er Zeit, dann fährt man dahin, baut schnell auf, der Minister weiß auch, worum es geht, Fragen kennt er logischerweise nicht, geht also alles zack, zack. Der Minister kam auf mich zu und sagt: ja, was brauchen Sie, 20 Sekunden oder nicht? Ja, ja, wunderbar, prima, ein Profi steht mir gegenüber, er fängt also an und nach circa zwei Minuten ist der gute Mann fertig. Das heißt, er kennt zwar die Mechanismen bei uns ganz gut, aber es gibt eine gewisse Diskrepanz zwischen seiner eigenen Wahrnehmung und das, was er tatsächlich macht. Das ist keineswegs ungewöhnlich, das ist eher die Norm, obwohl dieser Mensch ja ziemlich häufig mit dem Medium Fernsehen in der gestaltenden Weise konfrontiert ist. Fürs Fernsehen ist Zeit eine ganz wichtige Kategorie, weil vor allem der Aufwand für die Erstellung eines Beitrages in einem extremen Dissverhältnis eigentlich zur Länge des gesendeten Beitrages steht. Wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass Sie für einen 1,10er Beitrag, 1,10 heißt 1 Minute 10 Sekunden, in der Regel den ganzen Tag mit beschäftigt sind, werden Sie sich wahrscheinlich wundern, mit Recherche haben Sie manchmal 2 Tage Arbeit damit. Das lässt sich schwer vermitteln, manchmal auch Hörfunkern im eigenen Haus, weil die machen das sehr viel schneller. Einer der Hauptgründe ist ganz banal, warum wir ewig brauchen, ist, wir müssen dahin fahren, wo wir die Leute treffen. Ich muss ins Ministerium fahren und muss zu einem anderen O-Ton-Partner, in der Regel sind 2 drin in einem politischen Beitrag, mindestens die eine und die andere Seite eben. Das kostet einfach Zeit. Da muss man noch ein bisschen recherchieren, man muss das schneiden. Für einen 1,10er schneide ich ungefähr 2 Stunden Minimum. Also das ist so die Zeit, die man setzt. Man kann es auch schneller raushauen, aber das ist so die Standardzeit, die wir haben. Das heißt, es ist ein ganzer Aufwand dahinter. Ein Zeitungsreporter macht es unter Umständen mit 2 Anrufen und fertig ist die Laube. Das ist bei uns eben ein bisschen anders. Aber warum erzähle ich das? Nicht um Ihnen vorzujammern, dass ein Fernsehreporter viel zu tun hat. Ich will Ihnen einen Blick in die Werkstatt geben. Ich will das auch noch näher vertiefen, wie so ein Beitrag entsteht. Aber worum es mir vor allem geht, ist Ihnen auch zu zeigen, dass die Produktion von Fernsehbeiträgen und eben von der Gestaltung, wie erzähle ich eine Geschichte, sehr stark davon abhängig ist oder sehr stark zusammenhängt mit der Wahrnehmung. Mit der menschlichen Wahrnehmung sowohl des Beitrages wie auch von Zeitgefühlen. Also im Prinzip geht es immer darum, bei meiner Arbeit, wie nimmt der Zuschauer etwas wahr? Das ist im Prinzip das, was ich mir überlegen muss, wenn ich einen Beitrag mache. Es ist so, wenn ich einen Beitrag mache, der nicht verständlich ist, dann verliere ich meinen Zuschauer. Das ist ganz wichtig. Ich muss ihn quasi Sekunde für Sekunde, während der Beitrag läuft, bei der Stange halten. manchmal steigt der Zuschauer aus, nicht unbedingt indem er wegseppt, aber indem er vielleicht nicht mehr dranbleibt und damit ist der Beitrag eigentlich schon gelaufen, weil dann versteht man ihn nicht. Und damit ist meine Arbeit letztendlich für die Katz. Sie werden sich vielleicht fragen, ein Erzählfluss bei einem Beitrag von 1 Minute 10, 1 Minute 20, das ist ja eigentlich zu vernachlässigen, aber eigentlich kommt es genau auf diese, bei diesen komprimierten Beiträgen sehr darauf an, wie sind sie gemacht, wie funktionieren sie, wie kann ich das gewährleisten, dass es eben keine Probleme beim Verstehen gibt. Wenn da irgendeine Irritation im Beitrag ist, wo Sie einen Punkt nicht verstehen, eine Frage aufwirft, die nicht beantwortet ist, dann bleiben Sie da dran hängen und damit wäre meine Arbeit letztendlich für die Katz. Das sage ich jetzt mal ganz apodiktisch, ein Beitrag, der nicht verstanden wird, ist keiner. Wohl wissend, dass ich wahrscheinlich eine ganze Menge Beiträge produziert habe, wo manche Leute ausgestiegen sind und sich gefragt haben, hä, worum geht es da eigentlich? Also man ist da nie frei davon, das ist immer ein Arbeiten am Ideal, das es nicht gibt. Also im linearen Fernsehprogramm, also das, was Sie einschalten und einfach genau das sehen, was kommt, ist im Gegensatz zu Mediatheken und auch zu Zeitungen, wo das Nachlesen, das Zurückspulen möglich ist, muss ich es in der Sekunde leisten, in der es abläuft. In der Zeitung können Sie in Zweifelsfall nachlesen, wobei das, die sagen, die Kollegen von der schreibenden Zunft sagt, das sagen, das ist auch eine mehr, denn ein normaler Zeitungszuschauer, das wissen die aus ihrer Medienforschung, der liest dann einfach nicht weiter. Die Zeitung hat einen gewissen Vorteil gegenüber dem Fernsehen. Sie hat in der Regel eine konkrete Zielgruppe. Wenn Sie die Frankfurter Allgemeine, die Süddeutsche Zeitung oder die Zeit nehmen, die wenden sich einfach an ein einigermaßen aufgeklärtes, gebildetes Publikum. Die Bild-Zeitung wendet sich ganz gezielt an Leute, die eben nicht unbedingt ein hohes Bildungslevel haben. Das ist beim Fernsehen anders. Ich muss im Prinzip für alle was machen, sei es der Professor, sei es eben der Hilfsarbeiter ohne Hauptschulabschluss. Ich habe keine so konkrete Zielgruppe, das macht es schwerer, weil ich bestimmte Voraussetzungen nicht immer machen kann. Ich habe gesagt, ein ganz wesentlicher Punkt für das Verständnis ist die Wahrnehmung des Zuschauers. Also wie wirkt das auf den Zuschauer? Ist es klar, ist es verwirrend? Und Wahrnehmung ist auch etwas, was sich mit der Zeit verändert. Das Fernsehen von vor 50 Jahren sah gänzlich anders aus als heute. Wir reden über die sogenannten Sehgewohnheiten. Ich möchte Sie jetzt mal 50 Jahre zurückversetzen, in einen Beitrag vorspielen, der in einem Informationsmagazin, damals der Abendschau, gezeigt worden ist. Es geht um diesen Beitrag darum, ob die Schwarzwaldbahn von Offenburg nach Konstanz elektrifiziert werden soll. Das war damals umstritten, 1966. Es gab Befürworter der Elektrifizierung, es gab Stimmen, die sich für den Betrieb von Dieselloks eingesetzt haben, weil das billiger gewesen wäre als die Elektrifizierung. Das war jetzt sozusagen die Anmoderation, das, was der Moderator im Studio macht. Und das ist eben auch wichtig zur Einführung des Films, dass Sie den sehen können. Ich werde Ihnen den nicht komplett vorführen, weil er ist über 9 Minuten lang. Viel Vergnügen.
Von sich an gleich mit einem Zug von Wiesbaden nach Konstanz der Bahn in Richtung Rücken.
Hauptbahnhof Offenburg. Auf Bahnsteig 6 läuft der Schnellzug nach Konstanz ein. 5 Minuten Aufenthalt, Lokomotivwechsel. Die elektrische Lokomotive, die den Zug brachte, wird abgekuppelt. Denn die Strecke von Offenburg bis Konstanz ist noch nicht elektrifiziert. Eine Diesellok vom Typ V200 übernimmt den Schnellzug.
Sorry, da ist irgendwas schiefgegangen. Ich muss das Ganze mal beenden.
Dann kann die Fahrt weitergehen. Über Villingen, Donaueschingen, Hattingen und Singen nach Konstanz. Sie kann weitergehen über den Punkt hinaus, wo einige hundert Meter vom Bahnhof Offenburg entfernt auf der Strecke nach Villingen der Oberleitungsfahrdraht an einem Schild plötzlich endet. Aber nach den Plänen der Landesregierung in Stuttgart soll der Draht bald bis Konstanz verlängert werden. Hierzu Innenminister Dr. Filbinger.
Der Ministerrat hat vor kurzem beschlossen, die Elektrifizierung der Schwarzwaldbahn ab Offenburg in das dritte Abkommen mit der Deutschen Bundesbahn aufzunehmen zur Elektrifizierung weiterer Strecken im Lande Baden-Württemberg. Mir ist ja wohl bewusst, dass es Gegner dieses Elektrifizierungsprogramms speziell für die Schwarzwaldbahn gibt. Man argumentiert etwa so, dass die jetzt schon auf der Schwarzwaldbahn fahrenden Dieselloks ja schnell genug seien und dass man deshalb nicht mehr Investitionen für elektrische Loks machen müsste. So sehr dieses Argument zunächst besticht, so wenig ist es haltbar, denn die Schwarzwaldbahn ist ja keine isolierte Strecke für sich. Man muss sie sehen in ihrer Verbundenheit mit der elektrifizierten Rheintalstrecke und der Nord-Süd-Magistrale, die von Hamburg über Hannover, Würzburg, Stuttgart nach Zürich und Mailand-Rom läuft, die bereits elektrifiziert ist oder elektrifiziert werden wird. Es wäre nun unwirtschaftlich, wenn man die Schwarzwaldbahn mit Dieselloks befahren würde, die ja dann zwangsläufig einen sehr kurzen Radius für ihre Aktion nur hätten. Die Wirtschaftlichkeit wird wesentlich erhöht mit E-Loks, und das ist der letzte Grund, der für uns, aber auch für ein Professorengutachten, das wir vorsorglich eingeholt haben, gekommen ist. Diese Erwägung wird meines Erachtens von der Mehrheit unserer Bevölkerung akzeptiert werden. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass auch unser Landtag mit großer Mehrheit sich hinter diesen Beschluss der Landesregierung stellen wird.
Das Abkommen der Landesregierung mit der Bundesbahn sieht die Elektrifizierung der Strecken von Heilbronn nach Würzburg und von Schorndorf nach Ahlen vor. Ferner werden elektrifiziert die Schwarzwaldbahn von Offenburg bis Hattingen und von Hattingen über Singen nach Konstanz, sowie die Gäubahn von Böblingen über Eutingen nach Hattingen. Insgesamt 515 Kilometer. Mit dem Beschluss der Landesregierung ist die Diskussion über die Zweckmäßigkeit der Elektrifizierung der Schwarzwaldbahn endgültig beendet. Dem im Auftrag der Landesregierung angefertigten Gutachten hat die Dieselindustrie zwar ein eigenes Gutachten gegenübergestellt, in dem die Wirtschaftlichkeit der Elektrifizierung der Schwarzwaldbahn bestritten wird, doch konnte es an den Tatsachen nichts mehr ändern. Allerdings liegt selbst nach Meinung der Bundesbahn ein elektrischer Betrieb auf der Schwarzwaldbahn im Vergleich zur Zahl der täglich verkehrenden Züge gerade noch an der Grenze der Rentabilität. Im Winterhalbjahr fahren zwischen Offenburg und Konstanz in beiden Richtungen täglich 50 Züge, und zwar 10 Schnell- und Eilzüge, 10 Güterzüge und 30 Personenzüge bzw. Triebwagen. Im Sommerfahrplan erhöht sich diese Zahl um 14 Schnell- und Urlauber-Sonderzüge auf insgesamt.
So, also was fällt einem bei diesem Beitrag auf? Das ist einerseits natürlich die enorme Länge, 9 Minuten, das finden Sie heute in keinem Magazin mehr. Bei uns in Nachrichtenformaten sind die Längen 1,10, 1,20, 2,30 Maximum, selbst in Magazinen finden Sie kaum Beiträge, die länger als 4 Minuten sind. Das ist einmal das Ding. Dann ist es ja eigentlich auch ganz kurios, was mich umgehauen hat, waren die O-Töne da drin. Da ist noch ein zweiter O-Ton drin in 9 Minuten, das ist relativ wenig, aber es ist die schiere Länge dieses O-Tones, den Herr Filbinger da abgibt. Es sind über 2 Minuten, die der Mann spricht. Also Sie erinnern sich von, ganz am Anfang, ich habe dann von 20 Sekunden gesprochen. Das ist heute schon eine relativ stattliche Länge für einen O-Ton. Damals hat man die 2 Minuten reden lassen. Das andere ist, was mir gleich aufgefallen ist, dieser Mann guckt direkt in die Kamera. Das würden wir heute nie im Leben machen. Ein Interviewpartner spricht zum Reporter. Also das ist weniger sozusagen eine bildästhetische als eine journalistische Entscheidung. Denn wir machen den Beitrag, wir ordnen diese Aussagen ein. Es ist keine Verkündigung des Politikers direkt an sein Publikum, sondern es ist eine Aussage, die eben eingebettet wird. Also das ist so ein journalistischer Unterschied, den wir machen. Was fällt uns noch auf? Das sind unheimlich viele Zahlen. Also im Nachhinein, also im Nachgang dieser Passage, wird aufgezählt wie wild, es ist teilweise schon drin, es werden Zahlen ohne Ende genannt, ohne Grafiken. Teilweise arbeiten sie mit Grafik für die Strecken, das funktioniert auch sehr gut, aber ansonsten einen Zahlenwust, den sich wahrscheinlich kein Mensch je merken konnte. Das versucht man heute auch anders zu machen. Also will nicht sagen, dass es heute immer alles besser gelingt, wahrscheinlich nicht, aber zumindest war es damals zumindest üblich, sich solche Dinge anzuschauen. 9 Minuten Zahlenwust auf Bildern, die zum Teil beliebig sind. Also es geht um Züge, also sieht man Züge. Das ist übrigens eine Krux, mit der man insgesamt gerade im politischen, im Nachrichtengewerbe arbeiten muss, dass die Bilder, mit denen man arbeitet, nur mittelbar etwas mit dem Thema zu tun haben. Es geht zwar um Züge, aber es geht eben darum, was kostet diese Elektrifizierung, wie viele Loks braucht man, wer ist dagegen, wer ist dafür. Das war übrigens auch sehr merkwürdig. Im Prinzip suggeriert der Beitrag, es ist alles gelaufen. Denkt man, ja, warum kommt er dann? Weil eigentlich ist es nicht mehr der Zeitpunkt, wo man sich als Bürger eine Meinung bildet, weil es ist ja schon gelaufen. Im O-Ton des Ministers kommt dann raus, naja, es gibt zwar einen Kabinettsbeschluss, aber das Parlament hat noch nicht zugestimmt, was damals aber offenbar eher eine Formsache gewesen sein dürfte, in dem Fall zumindest. Was auch anders ist, ist die Funktion eines O-Tones heute. Heute würden wir sagen, ein O-Ton ist dazu da, um eine Haltung, eine Meinung eines Gesprächspartners rüberzubringen. Also ein Satz zum Beispiel, wir brauchen die Elektrifizierung, weil sie wirtschaftlich ist. Die Zahlen dafür, warum es wirtschaftlich ist, die würden wir dann im Beitrag nennen, aber dazu brauche ich nicht den Politiker, der das lahmarschig erklärt, das ist dann unser Job. Aber es ist die Bewertung eines Politikers eben zu sagen, wir brauchen das, weil. Das ist ein Unterschied. Also die Funktion der O-Töne hat sich ja ein Stück weit geändert. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein Beispiel zeigen aus unserer Zeit, also das, was wir heute als normalen Beitrag sehen. Es ist ein Beitrag, geht 1 Minute und 17 Sekunden lang, den kann ich Ihnen auch ganz zeigen. Es geht dabei um das autonome Fahren. Das ist ein bereits gut eingeführtes Thema. Mit dem Begriff autonomen Fahren fängt man was an. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Das heißt, ich muss immer wissen, was darf ich beim Zuschauer voraussetzen und was nicht. Und wenn ich ein Thema habe, von dem ich ausgehen kann, er weiß ungefähr, worum es geht, dann umso besser. In dem Beitrag konkret geht es um das Projekt der Hochschulen Karlsruhe und Heilbronn, die an technischen Lösungen im Feldversuch arbeiten, zusammen mit der Stadt. Das war jetzt wieder die Anmoderation. Was ich Ihnen jetzt nicht bieten kann, ist die sogenannte Bauchbinde. Also die Schriftinserts, wo uns gesagt wird, wer da zu uns spricht.
Das erste autonome Fahrzeug in Heilbronn fährt allerdings bis auf Weiteres noch nicht selbstständig. Vorerst gleichen die Forscher Daten ab. Auf Teststrecken ist die Technik bereits soweit. Auch auf Autobahnen können moderne Assistenzsysteme die Fahrzeuge selbstständig lenken. Schwieriger wird es in den Innenstädten mit ihren mehrspurigen Straßen und Kreuzungen. Mit Kameras, Laser und GPS haben die Hochschulen in Karlsruhe und Heilbronn ihre Versuchsfahrzeuge ausgerüstet. Damit kann das Auto allerdings nur seine nächste Umgebung wahrnehmen. Um unvorhersehbare Gefahren erkennen zu können, bedarf es einer erweiterten Perspektive. Sensoren an den Kreuzungen sollen jetzt für den besseren Überblick sorgen.
Die Kreuzung hat die Möglichkeit, alles zu sehen, also auch die Einfahrten in die Kreuzung. Und diese Daten kann dann die Kreuzung an das Fahrzeug schicken, sodass das Fahrzeug dann schauen kann, ob es richtig liegt mit seiner Einschätzung der Situation.
In diesem Schaltschrank laufen die Daten zusammen. Die Punkte sind Autos auf der Kreuzung. Sind alle Daten miteinander vernetzt, soll der Verkehr stau- und unfallfrei durch die Innenstädte rollen, lautet die Vision. Allerdings gehen die Forscher davon aus, dass es bis dahin noch mindestens 10 Jahre dauert.
Ja, also dieser Film hat einen riesigen Vorteil. Der Film kann genau das zeigen, worum es geht. Wir sprechen von einem fernsehgerechten Thema. Es geht um ein Auto, das von alleine fahren kann. Wir sehen im Film dieses Auto, das von alleine sehen kann, fahren kann. Wir sehen, dieser Mensch hat seine Hände nicht am Lenkrad, das heißt, es fährt autonom. Es geht um Messapparaturen am Auto, diese Messapparaturen sind zu sehen. Es geht um eine Kreuzung mit Kameras, diese Kameras und die Kreuzung sind zu sehen. Das heißt, es ist idealtypisch fürs Fernsehen. Ich kann wirklich Bild und Text miteinander kombinieren. Es entstehen keine sogenannten Bild-Text-Scheren. Das heißt, wo Bild und Text auseinanderlaufen. Als politischer Berichterstatter war ich bei solchen Themen immer ziemlich neidisch, weil bei mir immer Abstraktes wie der Haushalt, die Bundesländerfinanzen oder Ähnliches behandelt wurden, bei denen es eben keine direkte Entsprechung auf der Bildebene gibt. Denn eines muss man auch wissen, das haben alle Studien, die man zu diesem Thema angefertigt hat, gezeigt. Die Hauptinformation im Fernsehen vermittelt sich über das Bild und nicht über den Text. Das ist für den Reporter bitter, denn der Text ist das, worüber er am meisten Macht hat. Und da kann man auch sagen, er kann am freiesten gestalten, da kann ich versuchen, wirklich das rüberzubringen, was ich will. Bilder sperren sich da auch gerne mal. Das heißt, rund 70% der Informationen werden über das Bild wahrgenommen, erst dann kommt eben der Text. Das ist etwas blöd, wenn man über etwas berichtet, was man eben nicht sehen kann. In dem Beitrag über das autonome Fahren waren Bild und Text wirklich sich gegenseitig unterstützen. Das ist optimal. Aber ich will Ihnen jetzt noch ein Beispiel zeigen, das diese Problematik deutlich aufzeichnet. Vor allem möchte ich zeigen, dass Bilder einem manchmal auch im Weg stehen können. Bitte Sie, den folgenden Beitrag unter dem Aspekt zu betrachten, inwieweit die Bildebene und die Textebene sich gegenseitig unterstützen. In dem Beitrag geht es um Verkehrspolitik. Das war ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Ich war damals in Berlin. Das war im Jahr 2016. Thema war Stuttgart 21, mal wieder. Damals gab es einen ganz neuen Aspekt, den das Projekt offiziell als zukunftsfähig galt. Was die Zugkapazitäten angeht, neu war, dass Befürworter des Projekts plötzlich öffentlich äußerten, dass man zusätzliche Gleise braucht. Das war also eine enorme ein Wandel in der Berichterstattung, ein Wandel auch dessen, was da gesagt worden ist. Und darüber habe ich dann eben einen Beitrag gemacht. Viel Verkehr im Stuttgarter Hauptbahnhof und er dürfte zunehmen. Weg vom Auto, hin zur Schiene, heißt es seit Jahren. Doch wenn tatsächlich mehr Verkehr kommt, wird es eng im neuen Bahnknoten. Nachbesserungen will selbst der Stuttgart 21-Verfechter und Vorstandssprecher der Stuttgarter Straßenbahnen, Wolfgang Arnold.
Unsere Systeme hier sind an Kapazitätsgrenzen angekommen, wo sie auch um zusätzliche Infrastruktur, so aufwendig das ist, nicht herumkommen.
Er fordert zusätzliche Gleise für die S-Bahn im neuen Hauptbahnhof. Das kommt einem Tabubruch gleich, denn bisher hieß es, alles sei völlig ausreichend. Stuttgart 21 sei zukunftsfähig. Kritiker hatten vor allem für die S-Bahn immer vor einem Engpass gewarnt. Doch noch viel mehr ist im Gespräch. Mehr Streckengleise von Norden her, die besagten Gleise im Hauptbahnhof, die Beibehaltung der Gäubahnstrecke im Talkessel und eine zweigleisige Abzweigung in Wendlingen. Ohne diese Zusätze wäre Stuttgart 21 nicht zukunftsfähig, meint der grüne Verkehrspolitiker Matthias Gastel.
Stuttgart 21, wie es jetzt geplant ist, inklusive der Zulaufstrecken, ist zu klein, ist zu eng, ist nicht auf Zuwachs geplant, hat keine Möglichkeiten, auch flexible Angebote zu machen, den Bahnverkehr flexibel abzuwickeln, Verspätungen aufzufangen, all diese Dinge kann das bisherige Konzept nicht leisten und deswegen werden wir an der einen oder anderen Stelle nachbessern müssen. Wir müssen daran gehen, Kapazitäten zu erhöhen.
Und Gastel geht noch weiter. Er zweifelt, ob der unterirdische Bahnhof ausreicht. Er fragt:
Reichen tatsächlich 8 unterirdische Bahngleise oder reichen sie nicht? Wenn man Züge warten lassen möchte auf Fahrgäste verspäteter Züge, wenn man dort auch Züge neu bilden möchte, neu einsetzen möchte, dann reichen diese Kapazitäten nicht. Und deswegen ist die Diskussion schon richtig und notwendig, sich zu fragen, muss dann wirklich alles oberirdisch stillgelegt werden.
Weiterhin Kopfgleise an der Oberfläche? Das würde das Projekt Stuttgart 21 ad absurdum führen. Diese Möglichkeit lehnt die Bahn ab. Sie hält die bisher geplanten Gleisanlagen für ausreichend. Allerdings würde sie weitere Streckengleise außerhalb des Tiefbahnhofs nicht ablehnen. Nur zahlen will sie die nicht. Wer sie finanzieren könnte, ist offen.
Sie dürften wahrscheinlich ein bisschen überrascht gewesen sein über diesen Beitrag. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn Sie da nicht sehr viel mitbekommen haben inhaltlich. Ich kann Ihnen auch versichern, der ist so nicht gelaufen. Könnten Sie benennen, was in dem Film anders war? Wenn Sie jetzt mal überlegen, was war da anders? Also ich sage jetzt mal, sonst sitzt man länger da. Er war natürlich grotesk geschnitten. Es handelt sich aber um einen Film, den ich real gemacht habe. Allerdings habe ich die Bildebene verändert. Der Text und die O-Töne sind gleich geblieben. Ich habe das gemacht, um Ihnen mal zu zeigen, wie entscheidend eben die Bildebene ist bei der Vermittlung eines Inhaltes. Bild und Text sind da durchaus auseinandergelaufen. Es war völlig hektisch geschnitten am Anfang. So macht man das eigentlich nicht. Ich zeige Ihnen jetzt aber mal, bevor ich weiter im Detail darauf eingehe, wie der tatsächlich gelaufen ist. Ob das das Optimum war, vermag ich auch nicht zu sagen, aber ich zeige es Ihnen mal.
Viel Verkehr im Stuttgarter Hauptbahnhof und er dürfte zunehmen. Weg vom Auto, hin zur Schiene heißt es seit Jahren. Doch wenn tatsächlich mehr Verkehr kommt, wird es eng im neuen Bahnknoten. Nachbesserungen will selbst der Stuttgart 21-Verfechter und Vorstandssprecher der Stuttgarter Straßenbahnen Wolfgang Arnold.
Unsere Systeme hier sind an Kapazitätsgrenzen angekommen, wo sie auch um zusätzliche Infrastruktur, so aufwendig das ist, nicht herumkommen.
Er fordert zusätzliche Gleise für die S-Bahn im neuen Hauptbahnhof. Das kommt einem Tabubruch gleich, denn bisher hieß es, alles sei völlig ausreichend. Stuttgart 21 sei zukunftsfähig. Kritiker hatten vor allem für die S-Bahn immer vor einem Engpass gewarnt. Doch noch viel mehr ist im Gespräch. Mehr Streckengleise von Norden her, die besagten Gleise im Hauptbahnhof, die Beibehaltung der Gäubahnstrecke im Talkessel und eine zweigleisige Abzweigung in Wendlingen. Ohne diese Zusätze wäre Stuttgart 21 nicht zukunftsfähig, meint der grüne Verkehrspolitiker Matthias Gastel.
Stuttgart 21, wie es jetzt geplant ist, inklusive der Zulaufstrecken, ist zu klein, ist zu eng, ist nicht auf Zuwachs geplant, hat keine Möglichkeiten, auch flexible Angebote zu machen, den Bahnverkehr flexibel abzuwickeln, Verspätungen aufzufangen, all diese Dinge kann das bisherige Konzept nicht leisten und deswegen werden wir an der einen oder anderen Stelle nachbessern müssen. Wir müssen daran gehen, Kapazitäten zu erhöhen.
Und Gastel geht noch weiter. Er zweifelt, ob der unterirdische Bahnhof ausreicht. Er fragt:
Reichen tatsächlich 8 unterirdische Bahngleise oder reichen sie nicht? Wenn man Züge warten lassen möchte auf Fahrgäste verspäteter Züge, wenn man dort auch Züge neu bilden möchte, neu einsetzen möchte, dann reichen diese Kapazitäten nicht. Und deswegen ist die Diskussion schon richtig und notwendig, sich zu fragen, muss dann wirklich alles oberirdisch stillgelegt werden.
Weiterhin Kopfgleise an der Oberfläche? Das würde das Projekt Stuttgart 21 ad absurdum führen. Diese Möglichkeit lehnt die Bahn ab. Sie hält die bisher geplanten Gleisanlagen für ausreichend. Allerdings würde sie weitere Streckengleise außerhalb des Tiefbahnhofs nicht ablehnen. Nur zahlen will sie die nicht. Wer sie finanzieren könnte, ist offen.
So, was war nur anders? Die Bilder, die ich verwendet habe, waren eigentlich im Wesentlichen die gleichen, sind nur eben völlig anders geschnitten. In der langen Anfangsphase waren im verfremdeten Beitrag waren sie schnell und hektisch. Das heißt, die Bilder haben durch diesen Rhythmus die Aufmerksamkeit auch völlig auf sich gezogen und sie haben den Text nicht unterstützt. Und Sie merken ganz ähnlich wie bei dem Film aus den 60er Jahren, dass der Text nur mittelbar etwas mit den Bildern zu tun hat. Denn es geht zwar um Kapazität des Bahnknotens, Züge aufzunehmen. Wir sehen dann ja auch Züge, aber eigentlich geht es um abstrakte Zahlen, wie viele Züge pro Stunde, auf welchem Gleis. Und dafür gibt es eben kein Bild, außer wenn Sie eine konkrete Simulation zeigen würden. Und vor allem, es geht um einen Betrieb in der Zukunft, da behilft man sich zur Not eben mit, wie gesehen, einer Computeranimation des Bahnhofes, die aber auch nur bedingt weiterhilft. Ein Mittel, Bild und Text wieder näher aneinander zu bringen, ist, wenn man über die Handlungen oder Einschätzungen konkreter Personen berichtet. Die jeweilige Person in einem sogenannten Antextbild zu zeigen, also man stellt sie vor. Der Herr Arnold von den Stuttgarter Straßenbahnen, den spreche ich an und dann erscheint er auch im Bild. Das habe ich in der Verfremdung dahingehend grotesk verändert, Deswegen sehen wir zur Tür rausgehen. Also wir sehen ihn gar nicht, sondern der haut gerade ab. So was macht man natürlich nicht, man macht es im zweiten Beitrag, man zeigt den Menschen, über den man redet. Diese Antex-Bilder sind übrigens ein dauerndes Streitthema in den Redaktionen. Wer aus der Feature-Schule kommt, der sagt, das ist allerletzte und das macht man anders, man muss das filmisch lösen. Das heißt, ein Armutszeugnis, wenn man so ein Antex-Bild verwendet. Allerdings, die Frage ist, was mache ich dann anders? Was sind die Alternativen dazu? Wenn ich es filmisch lösen kann, wenn ich tatsächlich ein Bild habe, das tatsächlich illustriert, worum es geht, dann kann man es so machen. Wenn man das nicht hat, tut man sich schwer. Sie sehen oft in der Tagesschau auch den sogenannten sinnlosen Gang. Also da, es ist, die SPD aber ist dagegen. Und dann sehen Sie irgendeinen Politiker der SPD an der Kamera vorbeilaufen, der dann wie Kai aus der Kiste zum O-Ton wieder im Bild steht. Das ist nicht schön, aber was soll man machen? Immerhin ist die angesprochene Person, um die es geht, mal im Bild. Man weiß, worum es geht. Man hat wieder einen konkreten sozusagen Anknüpfungspunkt von Bild und Text. Wir versuchen das immer ein bisschen abzumildern, indem man die Leute in einer normalen Gesprächssituation zeigt. Also der Herr Arnold hat mit einer Mitarbeiterin im Büro gesprochen und ich stand bei Herrn Gastel auf dem Flur in Berlin. Also man versucht, Situationen zu kreieren, die als Bild auch einen gewissen Sinn ergeben, nicht wie der sinnlose Gang, wo man sich fragt, warum läuft denn der da durchs Bild? Das ist zwar auch nur eine Krücke, aber man versucht es zumindest. Das ist das eine. Ein weiteres Kapitel sind die Grafiken. Also Sie werden vielleicht gesehen haben, dass die Grafik, die ich da verwendet habe, dass die in der verfremdeten wie in der originalen Version gleich war. Da musste man gar nicht viel machen, die war auch schon im Original hinreichend verwirrend. Mir war damals, schweife da ein bisschen aus, aber mir war damals, als ich den Beitrag gemacht habe, schon bewusst, dass diese Grafik nicht gerade optimal ist. Aber ich erzähle Ihnen einfach mal, wie sowas zustande kommt. Zu dem Beitrag kam es ohnehin nur, weil ich aus einer Quelle erfahren habe, dass der Herr Arnold zusätzliche Gleise für die S-Bahn fordert. Das war das Novum, das war der Anknüpfungspunkt. Und vor allem, nach einer Anfrage hat er zugesagt, das vor der Kamera zu sagen. Das war natürlich das Entscheidende. Also ich hatte den O-Ton. Das war der Anlass, den Beitrag zu machen. Es war dann so, ich habe diese Information erhalten, dann rufe ich bei meinem Planer in Stuttgart an und sage, ich habe einen, der sagt das tatsächlich mal, wollen wir einen Beitrag machen, für heute Abend muss schnell raus, bevor es in der Zeitung steht. Dann sagt er, okay, so machen wir es. Ich habe den Herrn Arnold nochmal kontaktiert, habe eine Kollegin in Stuttgart gebeten, die diesen O-Ton geholt hat. Ich habe dann die Maschinerie angeworfen, habe in Stuttgart angerufen im Archiv, ich brauche Bilder, fahrende Züge aus dem Hauptbahnhof, irgendeinen Kram, dann rufe ich den Gastler an, hätten Sie Zeit, was zu sagen, dann rufe ich bei der Bahn an, rufe noch beim Verkehrsministerium in Stuttgart an, wollen die was sagen, wollten sie nicht, es kostet alles Zeit, bis man diese Maschinerie in Gang gesetzt hat. Und dann redet man natürlich noch über die Grafik und da ruft man bei der Grafik an, haben wir da was? Ganz neu zu machen, wenn Sie jemals mit einem Grafiker zusammengearbeitet haben, das telefonisch zu klären, wenn es nicht gerade um Balkendiagramm geht, dann ist das ganz schön mühselig. Also haben wir auf eine alte Grafik zurückgegriffen, die halt schon da war und haben dann eben versucht, die neuen Elemente reinzupfriemeln und die eben durch so einen Blinkeffekt ein bisschen hervorzuheben. Also es war ein bisschen eine Krücke, aber es ist eben so, dass man immer Kompromisse schließen muss, wenn man so einen Fernsehbeitrag unter einem gewissen Zeitdruck machen muss. Und das ist das normale Geschäft. Sie haben nicht die Möglichkeit, da ewig rumzumachen. Da hätte ich die Möglichkeit gehabt zu sagen, naja, ich rede jetzt länger mit der Grafik, die schicken mir vorab, was sie vorhaben, dann rede ich nochmal mit denen, dann hätte ich 2 Tage später senden können. Das geht halt nicht. Also ist es ein gewisser gewisser Nachteil. Für mich war es wichtig, diesen O-Ton zu kriegen. Der war erstaunlich klar für die Verhältnisse, die man da kriegen kann. Er hat nämlich einfach die Aussage gemacht, wir sind mit unserer Infrastruktur in der Planung am Ende. Das war der Kernsatz. Da muss ich auch ein bisschen in die Breite gehen nochmal. Was kriegen wir für O-Töne? Wir haben eine andere Situation, die zu holen, als es zum Beispiel ein Zeitungskollege oder auch ein Hörfunker hat. Also wenn Sie vor einer Kamera stehen und da wird eine Lampe auch noch aufgebaut, die Ihnen grell ins Gesicht strahlt und der Tonmann steht mit der Angel daneben und der Kameramann sagt, ich laufe, dann ist es eine andere Gesprächssituation, als wenn Sie dem im Parlamentsflur gegenüberstehen und unter eigentlich genau denselben Voraussetzungen diese Fragen stellen und Sie es dann hinterher in der Zeitung schreiben können. Auch Hörfunker kriegen teilweise saftigere O-Töne, als wir das kriegen. Das ist eine ganz andere Art des Herangehens und auch eine andere Art von O-Tönen, die wir kriegen, als Hörfunker sie kriegen, als Zeitungsleute sie kriegen. Unsere sind meistens eben nicht ganz so sozusagen emotional, wie das auch bei anderen Medien möglich ist. So. Also, gebe Ihnen diese Einblicke in die Werkstatt, auch um zu zeigen, dass die Entstehung eines Fernsehbeitrages eben eine Kompromissgeschichte ist. Mal fallen sie besser, mal schlechter aus. Das ist ein Beitrag, der ist so graubrot. Das ist jetzt nicht unbedingt einer, den ich in eine Bewerbungsmappe legen wollte, aber deshalb zeige ich Ihnen mal hier unter solchen Bedingungen meiner verfremdeten, meiner real gesendeten Version, weil 90% des Geschäfts, das wir machen, ist graubrot. Ne? Und hier bin ich auch wieder an dem Punkt, an dem ich ganz am Anfang erwähnt habe, beim Fernsehen geht es sehr stark, mich um die Mechanismen der menschlichen Wahrnehmung darauf einzulassen. Dazu gehört auch, dass ich die Aufmerksamkeit des Zuschauers möglichst gleich mit dem ersten Bild errege. Beispiel mit dem verfremdeten Beitrag habe ich zu zeigen versucht, dass diese starken Bilder eben auch ein ungewöhnlicher Schnitt zwar die Aufmerksamkeit erregen können, aber sie lenken eben auch von der Nachricht ab. Ich habe schon erwähnt, dass ein Großteil der Information eines Fernsehbeitrages über das Bild vermittelt wird, 70% heißt es da oft. Ich frage mich allerdings, wie misst man das? Also da wird auch viel Folklore verbreitet, aber zumindest ist das, was erzählt wird und vom eigenen Zuschauen weiß man, dass tatsächlich die Bildeindrücke haften bleiben, unabhängig, ob man das nun in Prozenten messen kann. Aber es gibt natürlich einen ganz wichtigen weiteren Faktor für das Verständnis eines Beitrages. Und das ist die Vorkenntnis des Zuschauers. Nehmen wir wieder den Beitrag über Stuttgart 21. Wenn man ehrlich ist, dann wird dieser Beitrag all diejenigen ratlos zurücklassen, die noch nie was von Stuttgart 21 gehört haben oder sich nicht näher informiert haben. Auf der anderen Seite handelt sich das bei dem Thema in Stuttgart für ein sehr dominantes Thema. In Konstanz wird es weniger der Fall sein. Auf der anderen Seite leben ein Viertel der Bevölkerung im Großraum Stuttgart. Außerdem wissen wir, dass die Klickzahlen hochgehen, wenn man über dieses Thema berichtet. Das heißt, es hat potenziell einfach die Möglichkeit, Leute anzuregen. Das interessiert die Leute. Das ist für uns ein ganz wesentlicher Aspekt. Da geht es nicht um Quote allein, die kommt dabei raus. Aber wir können nicht am Zuschauer vorbeisenden. Wir müssen auch ein bisschen gucken, was ist für ihn relevant. Dann ist es die Frage, das ist eine Abwägung. Wie insiderisch darf so ein Beitrag sein? Wie verständlich muss es sein? Ich muss die Frage beantworten, wie viel Vorwissen darf ich beim Zuschauer voraussetzen? Setze ich zu wenig voraus und fange bei Adam und Eva an, dann kommt für denjenigen, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, natürlich ein stinklangweiliger Beitrag raus. Ich muss allerdings in Kauf nehmen, dass diejenigen, die sich fürs Thema nicht interessieren, halt aussteigen. Das ist auch eine Krux, je länger die Beiträge werden, desto eher müssen die Leute auch ein Interesse haben, das zu gucken. Ein 1,10er rauscht eher mal an einem vorbei als ein 2,30er. Das heißt, man muss da schon gucken, was für eine Abwägung treffe ich, was ich ins Programm nehme und was nicht und in welcher Form ich es ins Programm nehme. Es gibt noch einen weiteren Aspekt bei der Wahrnehmung von Filmen, und zwar die eigene Erwartung. Ich will es mal in einem Beispiel erläutern. Als die Hochphase von Stuttgart 21 war, war das Thema in aller Munde. Es war hochemotional, sehr kontrovers. Und dann kriegt man Zuschriften von allen möglichen Leuten und da gab es auf ein und dieselben Beiträge immer Zuschriften, bei Ihnen kommen nur Befürworter zu Wort und Sie sind ganz klar ein Befürworter des Projekts. Ich habe natürlich auch die Post gekriegt, bei Ihnen kommen nur Gegner zu Wort und bei Ihnen, bei Ihren Beiträgen merkt man ganz deutlich, dass Sie natürlich ein Gegner des Beitrages sind, des Projektes sind. Das heißt, wenn solch konträre Wahrnehmungen über einen und denselben Beitrag vorliegen, dann hat es auch etwas mit dem Zuschauer zu tun, der ihn wahrnimmt. Und ich würde mal behaupten, ein Zuschauer sieht auch immer das, was er sehen will. Vielleicht nicht unbedingt bewusst, aber tatsächlich ist es oft so. Wir kriegen auch oft Zuschriften von, Sie haben am so und so vielten diesen und jenen Beitrag gesendet und da kommt der Herr Mayer vor. Wir gucken durch die Listen, da gibt es keinen Beitrag, es gibt keinen Herrn Mayer, der kommt nicht vor. Und die Leute pochen drauf, das haben wir da gesehen, das ist da gelaufen, kann denen mit allen Argumenten der Welt kommen, sie werden es nie begreifen. Das ist leider eine Tatsache. Wenn Leute mal eine Meinung haben, auch in der Wahrnehmung, das ist so gewesen, dann verfestigt sich das. Wir haben im Öffentlich-Rechtlichen teilweise noch ein eher konservatives Nachrichtenbild, Gott sei Dank, wie ich meine. Wir haben einen relativ hohen Politikanteil. Das ist zwar etwas, was die Menschen nicht unbedingt interessiert. Fußball ist wahrscheinlich spannender. Aber es ist eben für das Leben in einer demokratischen Gesellschaft einfach wichtig, zu berichten, was vor sich geht. Man geht von einem allgemeinen Informationsinteresse aus. Dabei ist es dann auch egal, ob man mit einem Maximum an Quoten dann aus der Sendung geht. Die Haushaltsberatungen des Bundestages mögen langweilig sein, sie sind aber wichtig und deshalb finden sie im Programm auch statt. Eher die Frage ist es, ab wann zum Beispiel ein Unfall ins Programm kommt. Das richtet sich dann nach der Schwere des Unfalls, also gibt es viele Opfer und hatte der Unfall weitreichende Folgen, wird zum Beispiel eine Autobahn mehrstündig gesperrt. Das führt dann bisweilen zu dem Nachrichtenbetriebszynismus, dass der Busunfall in Indien mit 10 Toten in Deutschland keine Nachricht ist. Wenn er dagegen in Deutschland passiert, gibt es womöglich eine Sondersendung. Aber so ist die Welt, das ist nicht unbedingt nur die Welt der Medien. Der Titel des Vortrags ist ja nun, wie erzählt das Fernsehen seine Geschichten? Deshalb habe ich mein Augenmerk vor allem auf die Beiträge gerichtet, nicht so sehr auf die Frage des Studiodesigns oder des Programmablaufs, wobei das auch sehr viel mit Wahrnehmung, mit Verständnis zu tun hat, aber das würde jetzt den Rahmen auch ein bisschen sprengen. Ich habe bisher aus meiner sehr eigenen Sicht als Nachrichten- und Politikjournalist gesprochen, allerdings glaube ich, dass das, was ich über den kurzen Nachrichtenbeitrag sage, auch für halbstündige Feature ähnlich gilt. Also die Grundcharakteristika für einen kurzen oder einen langen Film sind eigentlich die gleichen. Spezifikum des Politikjournalisten ist allerdings, dass er meist Beiträge über Themen macht, für die es keine Bilder gibt, wie ich schon sagte. Das ist für das Medium Fernsehen eben undankbar. Jetzt bei der Eisenbahnromantik, da entsteht das Problem nicht so sehr. Da geht es tatsächlich um Eisenbahnen, die kann man zeigen. Das ist eine vergleichbare Berichtssituation wie mit dem autonomen Fahren, was ich vorher angesprochen habe. Das ist einfach sehr konkret. Das Bild, was ich zeige, ist auch das Thema. Ich will Ihnen nachher noch ein Beispiel zeigen. Übrigens, ich habe lauter Beispiele bis auf das eine, auf die zwei am Anfang, nur welche von mir mitgebracht. Das ist jetzt weniger Eitelkeit, aber ich möchte einfach Kollegen nicht zumuten, dass man nicht unbedingt Grimme-Preis-verdächtige Beiträge hier vor Publikum seziert. Das sage ich dann doch lieber mit den eigenen. Eine Methode, um das Problem herumzukommen, über abstrakte Dinge Aussagen zu machen, für das kein konkretes Bild ist, ist die Geschichte über Personen zu erzählen. Das geht besonders dann gut, wenn die Personen selbst im Mittelpunkt des Geschehens sind. Beim folgenden Beispiel ist es genau der Fall. Der Beitrag, den ich jetzt zeigen werde, ist aus dem Jahr 2014. Damals konnte sich die CDU nicht auf einen Spitzenkandidaten einigen. Sie war in der Opposition und es gab ziemliche Grabenkämpfe. Schließlich kam es zum Wahlkampf zwischen dem Landesvorsitzenden Thomas Strobel und Dieter Wolf, der zu diesem Zeitpunkt Landtagspräsident war. Der Beitrag zeigt das Ergebnis der Wahl. Strobel war ursprünglich als Favorit in das Rennen gegangen, aber sein Gegner Dieter Wolf hatte in mehreren Regionalversammlungen vor seinen Parteimitgliedern punkten können. Insofern war der Wahlkampf sehr spannend. Entschieden wurde er durch eine Mitgliederbefragung. Und über diesen ganzen Wahlprozess haben wir natürlich sehr häufig berichtet. Hier kommt nun der Beitrag, als das Ergebnis bekannt geworden ist. In der Anmoderation war das exakte Ergebnis genannt. Guido Wolf hatte 55,9% der Stimmen erhalten, Strobel 44,1%. Wolf hatte also gewonnen.
Nur sein typisches verschmitztes Lächeln zeigt Guido Wolf. Triumphieren will er nicht, sagt er. Ein Mann aus dem politischen Nichts, wie es oft heißt, wird nun Spitzenkandidat der CDU. Landrat aus Tuttlingen, dann Parlamentspräsident. Das ist seine politische Karriere bisher. Platzhirsch Thomas Strobel wird geradezu gedemütigt, als er zuschauen muss, wie sein Konkurrent nun schon mal die politische Linie für den Landtagswahlkampf vorgibt.
Gestalten statt Spalten war immer mein Motiv in all meinen bisherigen politischen Funktionen. Das soll auch das Motto meines Handelns bleiben. Ich will eine Politik für die Mitte der Gesellschaft.
Für Strobel ist es eine bittere Niederlage. Fraglich, ob er noch Landesvorsitzender bleiben kann. Auf jeden Fall, ein fairer Verlierer will er sein.
Ich bedanke mich bei Guido Wolf für einen fairen Wettstreit. Es gibt keine Verletzungen, keine Gräben und keine Lager. Und ich werde alles dafür tun, dass das auch in Zukunft so bleibt.
Wolfs Wahl löst bei den anderen Parteien gemischte Gefühle aus.
Zuerst mal hat mit Guido Wolf der strukturkonservative Teil in der CDU gewonnen. Eine Rückwärtsgewandtheit, etwas, was nicht nach vorne blickt für unser offenes Baden-Württemberg. Und insofern schaue ich den Entwicklungen gelassen entgegen.
Ich finde, es ist eine unglaublich schlechte Wahlbeteiligung bei so einem wichtigen Thema. Dass man da nur knapp über die 50% kommt, ist schon erstaunlich, zeigt aber eben, dass die beiden Kandidaten wohl in ihrer eigenen Mitgliederbasis nicht überzeugen konnten.
Für uns als FDP kommt es aber auf die Inhalte an. Also die spannende Frage wird sein, ob der Spitzenkandidat der Union sich stärker für die Interessen der mittelständischen Wirtschaft einsetzt wie die FDP.
Eines machen allerdings sowohl der Gewinner wie auch der Verlierer deutlich. Geschlossenheit ist nun oberste Parteiraison.
Für einen Politikbeitrag ist hier etwas vorhanden gewesen, was für jeden Fernsehbeitrag hilfreich ist. Emotionen. Man sieht den triumphierenden Guido Wolf und völlig niedergeschlagen Thomas Strobel. Strobel sah so mitgenommen aus, also vor Ort hatte ich das Gefühl, das ist ein bisschen wie Gaffen bei einem Unfall, wo man eigentlich nicht wirklich dazu eingeladen ist. Aber das war eine sehr spezielle Situation, sehr emotional. Insofern für Politik, diese Situation gibt es bei Wahlen, bei Parteitagen, wo tatsächlich auch Menschliches auf der Bühne stattfindet. Das war in diesem Fall eben gegeben. Natürlich handelt es sich immer noch um einen klassischen Nachrichtenbeitrag mit klaren Nachrichtenregeln. Thema ist, wer hat gewonnen? Also beginnt der Beitrag mit Guido Wolf, dem Gewinner. Alle dürfen auch artig sagen, was sie vorhaben. Und insbesondere die Aussage der beiden Kontrahenten, dass es keine Gräben geben dürfe, war wichtig. Das war in den Mienen der Beteiligten zu lesen. Das, was da zu lesen war, sprach dem allerdings Hohn. Also im Prinzip, wenn Strobel sagt, es wird keine Gräben geben, war ein Witz. Ja. Die Gräben waren nie tiefer als zu dem Zeitpunkt. Und dass die Solidaritätsbekundungen vielleicht nicht ganz aus tiefstem Herzen geäußert worden waren, das musste der Film erzählen. Das muss nicht ich machen als Kommentator, das wäre dann ein Kommentar auch gewesen. Das erzählen die Bilder selbst. Das sind die Situationen, wo mir der Printjournalist dann wiederum mal neidisch ist, zu sagen, das Bild von Strobel sagt eigentlich alles, da braucht man nichts mehr zeigen. Also da kann er schreiben, was er will. Wenn man den Strobel da sitzen sieht, dann weiß man, was Sache ist. Und in dem Tonfall, in dem er seine Solidaritätsbekundung gibt. Das war ein bitterer Moment für ihn und das zeigte sich eben auch sehr deutlich. Das ist der Subtext im Prinzip des Filmes. Wenn ich es rein filmisch betrachte, dann hätte ich den Beitrag vielleicht anders gemacht. Ich wäre mit dem stärksten Bild reingegangen, und hätte versucht, die stärkere Geschichte zu erzählen. Es war nämlich eigentlich dann die Geschichte des Verlierers Strobel. Es war einfach das größere Drama, die größere Fallhöhe. Er ist als Favorit ins Rennen gegangen, als Vorsitzender der Landespartei. Und der andere war eben der Newcomer im Prinzip. Deshalb war sozusagen die Fallhöhe höher. Und ich hätte das anders gemacht. Das Scheitern hat sich ja optisch sehr gut vermittelt. Also es hätte die Möglichkeit gegeben, diesen Beitrag auch so zu erzählen. Das wäre der sogenannte magazinöse Ansatz gewesen. Für die Hauptnachrichtensendung war aber klar, die Hauptrichter ist Guido Wolf hat gewonnen und nicht Thomas Strobel hat verloren. Wäre diese Geschichte fürs erste Programm, also deutschlandweit, relevant gewesen, dann hätte man die Aufteilung von Tagesschau und Tagesthemen anwenden können. Die Tagesschau ist eine ganz klare Nachrichtensendung, auch mit dem klaren Nachrichtenprofil. Und die hätten die klare Botschaft gebracht, wahrscheinlich auch kürzer, deutlich kürzer als das, was ich hier gemacht habe. Und die hätten dann in den Tagesthemen das anders gemacht. Da hätten sie es magazinös aufgedröselt. Da erzählen die Geschichten dann auch andersrum. Und es hätte dann eben auch diese Zeit gegeben, um das in der Form erzählen zu können. Und dann hätten die wahrscheinlich diese Kommentar-O-Töne der anderen Parteien weggelassen, weil es für die Geschichte nicht so interessant ist. Für die Nachrichten, fürs Nachrichtenverständnis ist aber nicht irrelevant, was die anderen Parteien sagen. Wenn ich nur die Geschichte erzählen will, wie ist es innerhalb der CDU abgelaufen, dann wäre es wahrscheinlich cleverer gewesen, mit Strobel anzufangen und diese Geschichte zu erzählen. Ist aber einfach ein anderer Ansatz. Ich möchte zum Schluss noch einen kleinen Film zeigen, der so das ganze optische Elend der Politikberichterstattung zeigt. Das ist ein Film vom Sommer 2016. Gerade war herausgekommen, dass der Koalitionsvertrag zwischen Grünen und der CDU geheime Nebenabsprachen enthält. Darin war geregelt, welche Projekte der Landesregierung trotz Finanzierungsvorbehaltes, welche durchgezogen werden sollten, und zwar genau in Höhe nach Kosten auseinanderdividiert. Die Opposition war ziemlich empört. Die Landesregierung gab sich unbeeindruckt und Schauplatz des Filmes war, wie so oft bei uns, die wöchentliche Regierungspressekonferenz dienstags um 12. Winfried Kretschmann ist als Realpolitiker bekannt und die Realität ist nichts für Politromantiker, die den Begriff Transparenz wie eine Monstranz vor sich hertragen. Daher macht er der überraschten Presse ein offenherziges Geständnis.
Muschel schon immer. Schreiben Sie es, ja? Auch Kretschmann mauschelt. Es geht doch ohne, was heißt mauscheln? Ich muss doch Absprachen hinter den Kulissen treffen. Das geht doch anders gar nicht. Ich meine, alles andere ist doch hochgradig naiv.
Und?
Ich will sagen, Transparenz ist wichtig, aber sie hat auch ihre Grenzen.
Die Opposition nimmt Kretschmanns Geständnis dankbar auf.
Es handelt sich um eine Mauschelei. In der Tat, man kann doch nicht der Bevölkerung, man kann auch nicht der eigenen Partei einen Koalitionsvertrag zur Abstimmung vorlegen, erklären, das sei das, was man an Politik in den nächsten 5 Jahren vorhat. Und hinterher stellt sich heraus, dass man Hählingen, wie der Schwabe sagt, eigentlich eine ganz andere Politik verabredet hat.
Das weist Kretschmann allerdings von sich. Denn die Nebenabsprachen würden nur konkretisieren, was ohnehin im Koalitionsvertrag stehe. Absprachen würden nur Streitereien in der Koalition vermeiden, denn
beim Geld hört ja die Freundschaft auf.
Der einstige CDU-Spitzenkandidat und Koalitionsmitverhandler Guido Wolf hat sich in dieser Frage schon ganz in die Rolle des Juniorpartners in der Koalition hineingefunden.
Ich habe den Ausführungen von Herrn Kretschmann nichts hinzuzufügen.
Und zu guter Letzt hat der Ministerpräsident auch in der Frage nach Transparenz und politischer Glaubwürdigkeit im Gegensatz zum politischen Pragmatismus eine Weisheit zu bieten.
Ja, gut, ein Tod muss man halt sterben. Ja.
Morgen debattiert der Landtag über die Nebenabsprachen. Winfried Kretschmann ist als Realpolitiker bekannt. Optisch war das eigentlich ein Albtraum, das, was wir im Fernsehen reinen Kopfsalat nennen. Was dem Fernsehen mal hier entgegenkam, war natürlich die Art Kretschmanns. Er ist immer sehr direkt und hat ja auch eine erstaunliche Aussage gemacht, die, wenn man sie nüchtern betrachtet, eigentlich auch banal ist. Die Politik besteht natürlich immer aus Abmachungen, auch hinter der Bühne, macht er ja deutlich. Und tatsächlich waren die geheimen Absprachen tatsächlich nur Konkretisierung dessen, was im Koalitionsvertrag stand. Nach dem ganzen Wirbel hat die Landesregierung bzw. die Parteien haben es gemacht, nach Weisung auch der Landesregierung, und haben das Ganze offengelegt. Also diese Dinge waren dann im Internet zu sehen. Und der ganze Theaterdonner währte auch nicht lange, weil die Opposition ja zugeben musste, dass sie in allen anderen Koalitionsregierungen genau dasselbe getrieben hat. Also waren das von Herrn Rühlke dann ein bisschen so Krokodilstränen, die da verdrückt worden sind. So, das war jetzt ein kurzer Überblick darüber, wie Bilder und Texte in einem Fernsehbeitrag zusammenwirken. Ganz wichtig dabei ist, beim Herstellen eines Beitrages muss ich als Journalist nicht nur auf den reinen Inhalt achten, sondern eben auch darauf, wie der zu transportierende Inhalt wahrgenommen wird. Ich muss die Mittel wählen, die den Zuschauern einladen, dran zu bleiben, zu wissen, wie Wahrnehmung funktioniert und wie ich diese meist unbewussten Prozesse steuern kann, ist das Handwerk des Fernsehjournalisten. Dies hat auch viel mit Erkenntnistheorie zu tun, deshalb habe ich Ihnen den Sammelband von Popper auf die Literaturliste draufgegeben. Da hat zwar nicht über Fernsehen geschrieben, aber hat einfach prinzipielle, grundlegende Fragen über die Möglichkeit von Wissen und Wahrheit behandelt. Und das ist eben auch der Kern journalistischer Arbeiten. Ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, diese theoretischen Texte über Erkenntnistheorie zu lesen, weil sie geben einem den Schlüssel zu der Arbeit, die ich da mache und die alle Journalisten machen. Bei manchen mag vielleicht auch der Eindruck entstanden sein, dass Fernsehen auch ein manipulatorisches Element hat, indem es sich über die Mechanismen unbewusster Wahrnehmung Gedanken macht. Dieser Eindruck trügt nicht. Man kann mit Bildern auch Meinung machen, im Extremfall nennt man das Propaganda. Damit das nicht passiert, haben die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingeführt, der durch Rundfunkräte kontrolliert wird, immerhin. Wenn man fernsieht, lässt man sich darauf ein, dass andere Menschen den eigenen Blick, die eigene Wahrnehmung mitsteuern. Deshalb ist es eine große Vertrauenssache, wenn Zuschauer ein Programm als Nachrichtenquelle wählen. Insofern glaube ich, ist es wichtig, ein bisschen zu wissen, wie funktioniert das Medium. Ich glaube oder ich hoffe, dass ich Ihnen einen kleinen Einblick geben konnte und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Harald Kirchner. Wenn man das so macht, spürt man da als Journalist Macht? Ist man selbst verführt, die Macht der Bilder auszunutzen, über die man da verfügt?
Also man freut sich natürlich schon, wenn einem was gelingt, also wenn man irgendwie einen netten Schnitt hingekriegt hat, wenn man weiß, da hat man die richtigen Bilder eingefangen. Also sagen wir mal so, das, was mit Strobel war, war einfach dankbar. Da ist man im Schnitt gehockt, das war alles furchtbar hektisch, weil das eben... Das war nachmittags um 3, um 16 Uhr gingen wir mit dem ersten Beitrag auf Sendung, das heißt, es musste ziemlich zackig passieren, aber eigentlich ist es meistens die Ohnmacht, die man spürt, weil man wieder Bilder hat, mit denen man gar nichts anfangen kann und man ganz genau weiß, dass man mal wieder einen Beitrag produziert, der es dem Zuschauer nicht zwingend leicht macht. Also insofern ist dieses Machtgefühl eher ein Ohnmachtsgefühl. Allerdings, wenn man den Eindruck hat, da ist einem ein bisschen was gelungen, man konnte die rechten Bilder auswählen, um was zu transportieren, dann ist das natürlich ein schönes Gefühl, wenn man das hat. Ja. Macht es sehr relativ.
Nach so rund 20 Jahren dieser Arbeit, man nimmt wahrscheinlich sogar schon mehr, ne? Wir werden älter, was hat sich geändert? Wir hatten gerade eine Bundestagswahl, wir haben, glaube ich, eine ganze Menge an politischen Veränderungen zu beobachten. Was bedeutet das für die Arbeit als Journalist? Alles wie gehabt, nur neues Personal und neue Konstellationen? Oder was ändert sich in der politischen Berichterstattung generell und auch vor dem Hintergrund dessen, dass sich Medien Gewohnheiten wahrscheinlich doch sehr verändert haben in den 20 Jahren.
Es hat sich im Laufe auch meiner Berufszeit viel verändert. Das Stichwort ist, es ist schneller geworden. Also die Frequenz, in der wir Beiträge produzieren, ist größer geworden. Also früher hatten wir mal eine 18-Uhr-Sendung, das war eine Neuerung und die hat man nachlässig behandelt. Die wichtige Sendung war 1945, man hatte alle Zeit der Welt. Jetzt geht man um 16 Uhr auf Sendung. Das ist schon mal eine Veränderung und der Onliner will auch schon einen O-Ton haben, den er irgendwie ins Netz stellen will. Das heißt, es ist arbeitsteiliger geworden, es ist schneller geworden. Und was sich auch verändert hat, wir dürfen nicht mehr so viel beim Zuschauer voraussetzen. Ich glaube, dass die Zuschauer vor 20, 30 Jahren informierter waren. Ganz banal, sie haben mehr Zeitung gelesen. Das ist ganz entscheidend. Gerade für mich als Fernsehmensch, für mich war das immer ein Komplementärmedium. Ich mache abends den schnellen Beitrag, sozusagen aufsetzend auf das, was ich voraussetzen kann beim Zuschauer, dass er nämlich womöglich mal eine Zeitung gelesen hat und die Entscheidung, die jetzt getroffen wird, die der Bundestag, die der Landtag oder sonst wer getroffen hat, dass die sozusagen vorbereitet ist durch eine gewisse Grundinformation. Dann funktioniert nämlich eine Nachricht, die auch kurz ist. Dann verstehe ich es, aha, haben es beschlossen. Und dann kann man auch die Stimmen dazu nehmen, wie die sich warum verhalten haben in der Abstimmung. Wenn Sie immer bei Adam und Eva anfangen müssen, wenn Leute eben keine Zeitung mehr vorher gelesen haben oder auch die längere Analyse am Tag danach, haben wir ein Problem. Also wir haben immer mehr die Situation, dass Leute sich primär über Fernsehen bzw. über das Internet informieren und das macht die Voraussetzung für mich auch anders.
Ja, möchten Sie einsteigen? Da haben wir eine Frage. Also Sie verweisen auf die Veränderungen, die sich vollzogen haben, dass wir eben nicht mehr nur das Medium Fernsehen haben, in das wir dann schauen können, sondern dass wir uns mit Zusatzinformationen versorgen können und dass wir die Dinge eben auch speichern können und im Nachgang abrufen können. Also die Wechselwirkung zwischen den Medien, auf die verweisen Sie und auf die Möglichkeiten eben Dinge direkt nochmal anzuschauen oder eben Zusatzinformationen sich zu holen. So, was verändert das für die Berichterstattung?
Ich fürchte nichts. Das heißt, es ist eigentlich schlimmer geworden. Technisch haben Sie recht, es geht alles. Ich glaube aber, was unsere Medienforschung sagt und was meine Erfahrung einfach zeigt im Umgang auch mit Leuten, mit Zuschauerreaktionen und so weiter, wenn wir von einer Informationsgesellschaft reden, dann reden wir wahrscheinlich von einer Gesellschaft, die Möglichkeit hat, sich zu informieren, wie sie es bisher kaum konnte. Ich glaube nur nicht, dass sie es tut. Wenn Sie Zeitungen angucken, was haben die gemacht? Und zwar nicht, weil die Zeitungsleser irgendwie das nicht mehr sozusagen, weil dies, oder gerade weil sich die Zeitungsleser verändert haben, gucken Sie sich den Spiegel, die Zeit von vor 20 Jahren an. Das würde man heute als Bleiwüste bezeichnen. Die Leute sind heute nicht mehr bereit, einen längeren Artikel zu lesen. Das heißt, die Aufmerksamkeitsspannen werden geringer. Das, was wir hier sehen, Sie können sich informieren, wie blöd, Sie können sich durch EU-Berichte wälzen, alles liegt da, alles. Sie finden alles. Nur tut es einer. Ich glaube es nicht.
Ja, betrifft ja auch so ein bisschen meinen Bereich. Also da hat sich enorm was verändert. Wenn Sie sich angucken, Zeit als Beispiel. Ja. Ich habe Sie, glaube ich, seit meinem 16. Lebensjahr abonniert. Es ist also schon ein paar Jahrzehntchen her. Der Textanteil ist, würde ich sagen, annähernd halbiert. Also die Artikellänge läuft etwa auf die Hälfte raus dessen, was wir früher da haben lesen können. Das heißt, eine der Qualitätszeitungen Deutschlands, Wochenzeitungen, die für politische und Hintergrundanalyse sich zuständig sieht, mutet Ihnen nur noch die Hälfte der Textmenge zu, die sie Ihnen vor 20, 30 Jahren zugemutet hat. Nicht etwa, weil die schreibfauler geworden wären. Die Zeit ist ja insgesamt immer noch gleich dick, sogar dicker geworden. Also es werden mehr Artikel produziert. Nein, man glaubt, dass Sie als Leser so nicht mehr ansprechbar sind. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich habe über längere Zeit hinweg die Erstsemester bei uns immer gehabt und habe in der ersten Sitzung die Studenten gefragt, welche Medien sie denn rezipieren. Wenn von 20 Studenten einer sagte, dass er eine Tageszeitung ab und an in die Hand genommen hat, habe ich mich an dem Abend aus Freude betrunken. Und wenn jemand gesagt hat, dass er ein Buch liest, war ich auch ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Also das ist Es ist absolut nicht üblich, dass man Zeitungen liest. Meistens wird das gekontert mit, ja, ich kann doch die Zeitungen im Internet sehen und ich kann mich doch über das Internet informieren. Da sollten Sie allerdings wissen, dass das etwas in der Rezeption deutlich anderes ist. Wenn Sie eine Zeitung zur Hand nehmen, dann müssen Sie selbst herausfiltern, womit Sie sich beschäftigen wollen. Ja? Das heißt, Sie lesen zumindest mal die Überschriften oder vielleicht mal in einen Vorspann rein und so weiter. Und dann entscheiden Sie, interessiert mich das oder interessiert mich das nicht. Durch diesen Vorgang aber kommen Sie mit Dingen in Berührung, von denen Sie keine Ahnung hatten, dass es sie gibt. Und da schlägt dann manchmal die menschliche Neugier zu. Man bleibt bei etwas hängen, von dem man vorher noch nichts gewusst hat. Genau das aber will das Medium Internet oder manche Betreiber des Mediums Internet mit Ihnen künftig nicht mehr machen. Eine Entwicklung ist beispielsweise, dass die Firma Google künftig in den sogenannten Content, heißt es heute, ich kriege bei dem Wort schon immer irgendwie Zustände, also redaktionelle Inhalte, da will Google einsteigen. Und so auf der Basis von Algorithmen, Sie entsinnen sich vielleicht an den Vortrag, den wir vor ein paar Wochen von Herrn Professor Stiller hatten zu dem Thema. Also Google will auf der Basis von Algorithmen, die man über Sie herausgebracht hat, berechnen, was interessiert Sie denn und versorgt Sie dann mit genau diesen Informationen, die in Ihr Gesichtsfeld passen. Was bedeutet das in Bezug auf den Kontext, den ich gerade gesagt habe, den ich geschildert habe, was passiert, wenn man so beim Zeitungslesen sozusagen flaniert? Ja? Genau das passiert nicht mehr. Das heißt, die redaktionellen Inhalte, die Ihnen dort auf Ihre Interessensgebiete hin zugeschnitten geliefert werden, werden eigentlich nur noch zum Resonanzverstärker Ihres eigenen Vorwissens, Ihrer eigenen Vorurteile. Sie werden nicht mehr konfrontiert mit Informationen, die Sie so nicht erwartet haben, die Sie so nicht kannten, die so für Sie wirklich neu sind. Und da verändert sich natürlich etwas.
Also was ich da auch noch anfügen möchte, zum Beispiel, was ganz wichtig ist für einen Nachrichtenredakteur, einen Planer, ist so die sogenannte Running Order, also was kommt wann wo. Das heißt, es ist eine sehr wichtige journalistische Kategorie, weil die transparent Selektion macht, was wichtig ist. Und wenn Sie sozusagen Angebote auf Algorithmen kriegen von Google oder sonst was und nach dem Motto, wer sich für dieses Thema interessiert hat, hat sich auch für jenes interessiert, das ist genau sozusagen, da werden Sie nicht mehr konfrontiert mit Dingen, die Ihnen nicht sofort als wichtig erscheinen. Das ist das ganz Entscheidende bei einer Nachrichtensendung, redaktionell, dass die sagen, das halten wir für das Wichtige heute. Und das ist einfach der Ablauf. Ganz wichtiges Kriterium.
Ja, also, überlegen Sie, was Sie tun, würde ich sagen. Nehmen Sie mal ab und zu auch was anderes in die Hand, als das, was verstärkt, was Sie eh schon wissen und ahnen. Ich danke Harald Kirchner sehr für den Vortrag. Nächste Woche geht es hier weiter. Da ist Gerd Uding da und der wird sich mit Geschichte beschäftigen. Wir befassen uns in dem Semester mit dem Geschichten erzählen und da gehört Geschichte dazu. Und er wird das Erzählen entlang einer Betrachtung der Arbeiten von Walter Benjamin. Sollten Sie von dem noch nichts gehört haben, dann kommen Sie mal vorbei. Es lohnt sich, da wird dann eben nicht Resonanzverstärkung gemacht, sondern etwas Neues in Ihre Köpfe getragen. Das ist doch schön. Herzlichen Dank, Harald Kirchner, und Ihnen fürs Kommen.
Danke Ihnen.